Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Worin ich auch ganz schlecht bin, ist übrigens Warten. Warten. Ich hasse es. Ich werde schon unruhig, wenn ich im Supermarkt bin und merke, ich stehe an der Kasse und dann macht die andere auf und so, mich nervt es. Denke ich mir, warum konnte das denn nicht vorher sein? Jetzt muss ich hier dann länger warten und so. Oder wenn ich eine Mail geschrieben habe, jetzt gerade zum Beispiel, also wir haben in der FEG in Herzogenaurach jetzt gerade keinen Pastor und ich sage dann, oder ich habe gesagt, hey, ich kümmere mich drum, dass die Predigtdienste gefüllt werden. Dann habe ich zum Beispiel den Christoph angerufen, hat der gesagt, ja, ich komme gerne zu euch, aber dann brauche ich halt jemanden, der hier predigt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann komme ich nach hier. Macht es total gerne, ne? Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Aber ich schreibe dann Mails und dann passiert manchmal gar nichts über Wochen oder so, wo ich mir denke, hey, schreib doch einfach, ob du kannst oder nicht oder so. Kennt ihr sowas? Warten. Und bei manchen Sachen geht es ja auch um viel, viel mehr als um irgendeine Mail, ob einer zum Predigen kommt oder nicht. Manchmal geht es darum, um das Warten auf eine Diagnose. Ich habe gerade schon mal gesagt, ich leite das Ronald McDonald House in Erlangen. Das ist ein Haus, wo Familien wohnen, wo die Kinder in der Klinik behandelt werden, also schwerkranke Kinder. Oft sind die manche sind über Tage da, manche sind über Wochen oder über Monate da. Wir haben gerade eine Familie bei uns wohnen, die sind eingezogen, bevor ich angefangen habe. Also irgendwann im Juli sind die eingezogen. Und es war klar, dem Sohn geht es richtig, also dem geht es einfach schlecht. Und niemand wusste, was er hat. Dann wurde sein Immunsystem runtergefahren mit Tabletten und so, weil man dachte, es könnte irgendwas sein. Ich habe es alles irgendwie von den Diagnosen nicht verstanden. Und letzte Woche kam dann die Diagnose. Kann mir vorstellen, man wartet 3 Monate oder länger auf eine Diagnose, um dann endlich zu wissen, was kann man tun. Oder man wartet auf eine Entscheidung. Man wartet auf eine Veränderung, die einfach nicht kommt. Warten. Warten, das zieht sich gefühlt durch unser ganzes Leben, oder? Und wir lieben es, Wege zu suchen, um das zu vermeiden. Ich liebe Amazon Prime. Morgens bestellt, abends ist es schon da und so. Wir wollen Ergebnisse, keine Prozesse. Wir wollen, dass es einfach da ist. Mein Sohn wollte jetzt einen Kicker haben, der kam halt leider aus China oder so. Und dieses Warten, das war furchtbar, so ein kleiner Tischkicker, ja, aber so. Wir wollen Ergebnisse. Aber das Leben und auch unser Glaube spielt halt oft da, wo es eben noch nicht fertig ist. Zwischen dem noch nicht und dem nicht mehr, zwischen Warten und Werden. Wenn man in die Bibel schaut, dann sieht man, dass wir mit diesen Erfahrungen Gott sei Dank nicht alleine sind. Abraham wartet, als er dann seine Familienplanung irgendwann mal angeht, 25 Jahre darauf, einen Sohn zu bekommen. Und im zarten Alter von 100 Jahren kriegt er ihn dann. Hannah betet jahrelang um ein Kind, tief traurig in diesem Warten. Das Volk Israel wartet 40 Jahre, um endlich in das verheißene Land zu kommen. Und dann später im Exil wartet das Volk Israel wieder auf die Befreiung. Die Jünger Jesu, sie sitzen irgendwie zwischen Karfreitag und Ostern in einem dunklen Raum und warten mit offenen Fragen und denken sich, ey, was war denn das alles jetzt hier gerade, was wir hier erlebt haben? Also warten ist kein Nebenschauplatz oder sowas, sondern es ist ein Ort, wo Gott Menschen begegnet. Warten ist ein Ort, wo Gott Menschen begegnet. Und ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, in was für einer Situation ihr gerade seid, aber vielleicht sitzt du auch gerade hier und wartest auf eine Antwort, auf Klarheit, vielleicht auf eine Veränderung, auf ein Gebet, das doch erhört werden soll. Und du fragst dich, hey, sieht Gott das eigentlich, mein Warten? Oder ist mein Weg, wie in dem Text, den ich gleich lesen werde, Gott verborgen? Und genau in so ein Warten spricht dieser Text, den ich jetzt gleich lesen möchte, das Wort aus Jesaja, Jesaja 40, die Verse 27 bis 31. Und da steht: Warum also sagst du, Jakob, und du, Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn harren, warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Soweit der Text. Ich finde, das klingt schön, ne? Ich glaube, wahrscheinlich ist dieses gerade, die auf den Herrn harren oder warten, sie schwingen sich nach oben wie Adler, ne? Da gehen sofort so irgendwie Kavol-Bilder oder sowas im Kopf auf, so christliche Plakate mit einem Adler über einem Berg und das steht dann da und in schöner Comic Sans-Schrift oder so. Das klingt total schön. Aber ganz ehrlich, fühlt sich für euch Warten nach neuer Kraft an, die auf den Herrn harren, erleben, dass sie neu auffahren mit neuer Kraft? Fühlt sich das so an? Für mich eher nach Leere. Für mich eher nach Stillstand. Nach ich kann nicht mehr. Und genau in diese Leere, genau da rein spricht Jesaja. Nicht zu Leuten, die gerade frisch aus einer, weiß nicht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Gebetsnacht gekommen sind und so völlig gepusht sind und gerade irgendwie vom Freakstock kommen und einfach so mega gehypt sind vom Glauben oder so, sondern er sagt das zu Menschen im Exil, zu Menschen in der Fremde, die kaum noch glauben können, dass Gott noch mit ihnen rechnet. Zu Menschen, die eben sagen, der Herr weiß nicht, wie es mir geht. Der Herr weiß nicht, wie es mir geht. Mein Recht ist ihm egal. Das ist das, was die Leute sagen. Und das ist kein Unglaube, das ist Erschöpfung. Und Jesaja antwortet nicht mit einem moralischen Zeigefinger. Er sagt nicht, ey Freunde, reißt euch mal zusammen, glaub halt einfach mal mehr. Er sagt, weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Hast du es vielleicht einfach vergessen? Der Herr ist ein ewiger Gott. Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Und ich finde, das ist mehr als eine fromme Floskel oder so. Das ist Hoffnung. Gott wird nicht müde. Er wird nicht leer. Das unterscheidet uns. Ich werde matt, ich werde müde. Ich kann irgendwann einfach nicht mehr hoffen und warten und was weiß ich. Gott schon. Wir werden müde, wenn wir warten. Gott nicht. Wir verlieren unsere Geduld. Er nicht. Wir sehen das, was fehlt. Und er sieht aber das, was wächst. Mich hat dieses Wort harren, das heißt im Hebräischen kavar, irgendwie sehr angesprochen. Ich habe dann tatsächlich mal nach Jahren wieder mein Hebräisch-Lexikon ausgepackt. Das verstaubt gerade echt ganz gut so. Aber da hatte ich es dann tatsächlich schon mal aus dem Schrank geholt und dann mit Hilfe von ChatGPT tatsächlich rausgefunden, wo ich das Wort im Lexikon finde. So, habe dann geguckt und dann steht als erstes da, gespannt, fest, stark. Zum Beispiel, und dann ist da wirklich so ein Beispiel gemacht, der einzelne Faden einer Schnur. Der einzelne Faden einer Schnur, Stärke. Und dann eben auch dieses Warten, das Ausharren auf Gott oder auf einen bestimmten Tag. Sich festhalten, wie ein Seil, das unter Spannung steht. Ich finde, das ist ein cooles Bild für dieses Harren. Ein Seil, das gespannt ist zwischen zwei Punkten. Zwischen dem Heute und dem Noch-Nicht. Und je stärker die Spannung, desto klarer zeigt sich, ob das Seil trägt. Also warten ist im biblischen Sinne kein Stillstand, es ist Spannung. Spannung, die Vertrauen sichtbar macht. Hab dann gedacht, ich hatte mir mal also ich war in Brasilien ein Jahr zum freiwilligen sozialen Jahr und so, und da habe ich mir eine Hängematte mitgebracht. Ne? Die liegt jetzt seit guten 15 Jahren, glaube ich, im Keller, weil ich halt keinen Ort hatte, wo ich sie aufhängen kann. So, und dann sind wir in unser Häuschen, also in so ein Mietshaus gezogen, hatten dann da einen Balkon, und da habe ich gedacht, hey, hier kannst du die richtig schön hinspannen. Hab dann die Seile, die ich mir auch irgendwann mal gekauft hatte, hingehangen, hab das so gespannt, und dann ist meine Tochter, ist dann da reingeklettert, und das sah total gemütlich aus. Ne? Habe ich gedacht, cool, ich will jetzt auch mal. Sieh raus. Dann habe ich mich reingelegt. Das Seil hat nicht gehalten. Das wurde porös über die Laufe der Zeit. Und ich bin halt voll einmal runtergekracht. Ne? Also da war so, okay, Seil funktioniert nicht. Letzte Woche hatten wir Baumkletterer bei uns im Innenhof. Wir haben so alte Bäume bei uns auf der Arbeit. Und dann kamen die Baumkletterer und die hatten so ein ganz, ganz dünnes Seil. Also wirklich wie so ein Faden oder so. Ne? Und mit diesem ganz dünnen Seil haben sie dann so ein Säckchen einmal den Baum hochgeworfen. Dann habe ich so im Spaß gesagt, und an dem Ding kletterst du jetzt hoch, oder was? Und dann sagt er, ja, könnte ich machen, trägt 200 Kilo. Das war das Seil, um nur das andere Seil dann nachzuziehen oder so. Ne? Aber das, da habe ich gedacht, krass, der traut diesem Seil zu, dass ihn das hält. Er traut es zu, sich daran hochzuziehen. 200 Kilo. Das Seil trägt. Auch wenn es nicht so aussieht. Wissen, dass es hält, tut man dann, wenn man im Seil hängt. Meine Hängematte hat mich nicht getragen. Das Seil von dem Baumkletterer, das hält die Spannung aus. Und für mich ist das echt so ein Bild geworden für den Glauben eigentlich. Nicht, dass nichts zieht, sondern dass du weißt, wer dich hält, wenn es zieht. Ich glaube, viele von uns erleben genau das. Diese Spannung zwischen Vertrauen und Angst, zwischen Hoffen und Müdigkeit, zwischen Glauben und Zweifel. Und ganz ehrlich, manchmal ist die Versuchung groß, das Seil loszulassen, weil Ziehen auch wehtut. Wenn man an einem Seil hängt und sich daran festhalten muss, dann kann das ganz schön wehtun. Aber dieses Kavar, das heißt bleiben, das heißt halten, das heißt hoffen. Und nicht, weil du stark bist oder stark sein musst, sondern weil du weißt, dass am anderen Ende jemand da ist, der hält. Paulus schreibt im Kolosserbrief, in ihm hat alles seinen Halt. Das ist dieses Kavar in neutestamentlichem Klang. Die Spannung, die bleibt, aber sie endet nicht im Nichts. Sie endet in Gott. Und vielleicht ist das die eigentliche Einladung des Textes. Nicht schneller loslassen, sondern tiefer festzuhalten. Warten, nicht als Zeichen von Schwäche, sondern warten als ein Ort, an dem Vertrauen wächst. Und nicht, weil wir alles verstehen, sondern weil wir wissen, wer noch handelt, auch wenn wir ihn gerade nicht sehen. Ich muss sagen, als ich diesen Text gelesen habe, mich hat das schon bewegt, in Jesaja 40, dass, also nicht, dass Menschen müde werden, sondern dass Gott sie müde werden lässt. Und trotzdem bleibt er Gott. Gott nimmt das Tempo. Gott nimmt die Geschwindigkeit raus. Aber er nimmt nicht die Hoffnung. Er schweigt. Aber nicht, weil er abwesend wäre, sondern weil er in diesem Schweigen etwas tut. Und das formt in irgendeiner Form Vertrauen. Er gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Gott ist nicht Teil unserer Erschöpfung. Er will die Quelle sein, aus der neues Leben fließt. Er ist nicht müde dann, wenn du es bist. Und auch deine Müdigkeit ist für ihn kein Hindernis. Die Müdigkeit ist Material, aus dem er Neues schafft. Paulus schreibt es einmal so in 2. Korinther: Wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark in mir. Und das ist das Paradox des Reiches Gottes. Gott kommt nicht in unsere Leistungszonen. Er kommt in unsere Leerräume. Er handelt da, wo nichts mehr funktioniert. Er baut auf, wo wir loslassen. Er rettet da, wo wir nicht mehr können. Und darum ist Warten kein Beweis von Mangel, sondern ein Ort der Begegnung. Gott ist nicht nur am Ziel, er ist im Prozess. Und ich habe eben schon kurz gesagt, ich habe im April angefangen in der Gemeinde und habe im Juli wieder aufgehört. Das waren 3 Monate. Und ich bin da mit großen Hoffnungen reingegangen. Und die Gemeinde hat mich mit großen Hoffnungen auch berufen. Und das war ein Prozess. Als dann klar war, ich habe nachts nicht mehr geschlafen, ich habe Panikattacken gehabt und so weiter. Und dann zu sagen, okay, und jetzt in diesem Prozess, ich gehe hier wieder raus. Ich ziehe eine Reißleine. Glaubt mir, das war nicht leicht. Das war ein sehr tränenreicher Prozess. Und durch diesen Schmerz, den ich hatte und den auch ein Stück weit die Gemeinde hat, haben sich Sachen in der Gemeinde auf einmal gelöst. Menschen haben gesagt, sie konnten das erste Mal, weil da mal was sie gesehen haben, da ist Schwäche, konnten sie zu ihren Schwächen stehen und konnten dadurch Heilung erfahren. Und ich glaube, manchmal braucht es das, so schmerzvoll das ist, und ich bin mit dem Prozess gerade noch nicht durch oder so, ne? Das ist schon immer noch einfach in mir auch am Arbeiten. Aber wie soll denn sonst was heile werden, wenn nicht mal Wunden aufgemacht werden dürfen? Wir erleben das immer wieder. Ich erlebe das bei mir auf der Arbeit im Moment immer wieder, dass Wunden, dass man was aufmachen muss, damit es heil werden darf. Und das ist schmerzvoll. Das ist für alle, die in diesem Prozess drin sind, schmerzvoll. Wenn man sein Kind abgeben muss an Ärzte, dann ist das was, was wehtut. Aber es braucht es, damit es gesund werden kann. Und Jesus kennt dieses Warten. Er kennt dieses Ausharren. 30 Jahre bevor er anfängt zu wirken, hören wir nichts von ihm. Ein Warten. Er wartet auf den rechten Moment, den Vater handeln zu sehen. Und dann im Garten Gethsemane wartet er ganz am Ende seines Lebens auf den Tod, der kommt, und dann auch auf das Leben, was noch verborgen ist. Und während er wartet, dann betet er: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, wir spüren da was vom Herzschlag des Glaubens, von einem Vertrauen in der Dunkelheit. Einem, ja, ich nenne es mal Gehorsam, ohne die Garantie, dass wir genau wissen, das kommt am Ende dabei raus. Eine Hoffnung ohne den Beweis, was am Ende sein wird. Im Warten geschieht etwas Unsichtbares und Gott verwandelt unsere Perspektive. Er will aus Ungeduld Vertrauen machen, aus Erschöpfung Demut und aus Angst reife Hoffnung. In Römer 8 beschreibt Paulus das so: Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Ein krasses Bild, oder? Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Und sogar wir, obwohl wir den Heiligen Geist als Vorschuss auf die kommende Herrlichkeit empfangen haben, seufzen, weil wir uns so sehr nach unseren vollen Rechte als Kinder Gottes sehen, einschließlich der neuen Körper, die er uns versprochen hat. Das ist kein passives Warten, ne? Sondern das ist eins, das schwanger mit Hoffnung ist. Wie eine Mutter, die weiß, da wächst in mir was. Ich finde dieses Bild mit den Wehen auch so krass. Das sind, also ich bewundere Frauen wirklich, dass das so dann funktioniert irgendwie alles bei der Geburt und so. Aber da ist die Hoffnung, da wächst was in mir und da wird was geboren. Ich kann es noch nicht sehen, aber es ist real. Und dann ist da eine große Hoffnung und eine Freude, wenn es da ist. Ich weiß nicht, ob dieses Thema bei dir andockt. Warten, das ist kein theoretisches Thema. Und ich bin mir sicher, hier sitzen Menschen, die seit Jahren beten und nichts ändert sich. Menschen, die schon vielleicht lange krank sind, die nicht mehr wissen, wie sich eigentlich gesund anfühlt. Oder Menschen, die einen Kinderwunsch loslassen mussten. Oder Menschen, die in ihrem Job bleiben, nicht weil es so Hammer ist und so viel Spaß macht, sondern weil sie sagen, naja, ich muss halt irgendwie meine Familie durchbringen und ich muss die Verantwortung tragen. Nicht, weil es gerade so leicht ist, sondern ich muss halt. Und vielleicht sitzt du gerade hier und denkst dir, ich kann nicht mehr warten. Und ich sage dir heute nicht, hey, alles wird gut. Das sagt Jesaja auch nicht. Er sagt nicht, und morgen ist euer Exil vorbei, sondern er sagt, euer Gott ist da, mitten im Exil. Und das Exil dauert nach diesem Text noch weiter. Jesaja sagt nicht, dass Gott alles löst. Er sagt, dass er bleibt, wenn nichts sich löst. Dass er Kraft schenkt, wo keine Lösungen sind und Hoffnung pflanzt, wo menschlich gesehen keine Zukunft ist. Er nimmt dem Müden nicht das Warten, aber er gibt ihm Kraft. Kraft nicht wegzulaufen, Kraft weiterzumachen, Kraft nicht zu verbittern und Kraft den Tag zu leben, auch wenn er schwer ist. Und die Kraft kommt nicht aus uns selbst. Sie ist kein Ergebnis von Willenskraft, sondern es ist ein Geschenk eines Gottes, der selbst durch das Warten gegangen ist. Am Kreuz hängt Jesus zwischen Himmel und Erde, zwischen dem, warum hast du mich verlassen, und dem, es ist vollbracht. Er hängt im Dazwischen. Und da geschieht das größte Wunder der Geschichte. Und ich finde, das ist Evangelium. Jesus wartet nicht nur mit uns, er wartet an unserer Stelle. Er trägt unsere Zweifel, er trägt unsere Schuld, unser Getrenntsein von Gott, damit eben kein Mensch mehr sagen muss, wie es jetzt hier im Jesaja steht, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Durch ihn ist der Weg frei. Nicht erst dann, wenn alles gut ist, sondern jetzt, mitten im Warten. Er ist nicht nur ein Vorbild für Geduld, er ist es, der selbst zum Weg wird. Wenn du wartest, das möchte ich dir heute zusagen, dann wartest du nicht alleine, sondern mit dem, der das Ziel schon erreicht hat und der dich ruft, ihm zu vertrauen. Und ich finde, das ist die Freiheit des Glaubens, die wir haben. Du musst nicht perfekt glauben. Du darfst einfach kommen, so wie du bist. Du darfst erleben, dass Hoffnung ein Gesicht hat, das Gesicht von Jesus Christus. Und darum gilt auch, wenn du das Ende deines Weges noch nicht siehst, es ist nicht das Ende deiner Geschichte, weil Gott in dieser Zwischenzeit schreibt. Und vielleicht ändert sich deine Situation nicht. Ich habe echt, muss ich sagen, inzwischen ein Problem damit, wenn so dieses, hey, du musst nur genug glauben und dann ändert sich alles oder so. Und deine Situation wird auf einmal gut. Ich habe es leider einfach viel zu oft erlebt, dass ich mir denke, nein, es gibt kein, es ist gut. Wenn man richtigen Müll erlebt in seinem Leben, dann gibt es einfach dieses, wird schon für irgendwas gut gewesen sein. Das ist mir zu platt. Ich kann damit nicht leben. Aber Gott verändert dich in dieser Situation. Er macht aus einem erschöpften Menschen einen tiefen Menschen. Und ich wünsche mir, dass er aus einem fragenden Herz ein vertrauendes Herz macht. Aus einem schmerzvollen Leben ein fruchtbares Leben. Und vielleicht ist das die eigentliche Kunst des Glaubens. Nicht zu warten, bis Licht kommt, sondern das Licht zu entdecken, das schon da ist, mitten im Dunkel oder im Halbdunkel. Du hast gerade gefragt, was ist meine Lieblingsjahreszeit? Das ist der Frühling. Und ich kann dem November inzwischen schon auch was abgewinnen, muss ich sagen. Ich arbeite an mir. Aber es ist tatsächlich dieses, was ich liebe im November, ist, man kommt in so einen dunklen Raum rein und macht so eine kleine Lampe an. So eine Kerze oder sowas. Jetzt nächste Woche ist St. Martin. Ich liebe St. Martin, ne? Wenn dann die Kids mit den Laternen durch die Straßen ziehen und man sieht so das Licht und verbindet sich und es wird hell. Und vielleicht ist es das einfach. Dieses kleine Licht im Dunkeln. Da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Und das ruft Jesaja dem müden Volk zu. Der Herr wird nicht müde oder matt. Da ist ein Licht. Da ist ein Licht. Und vielleicht übersetzt Gott das heute für dich. Ich bin mit dir nicht fertig. Ich bin nicht abwesend. Ich bin das Licht in deiner Zwischenzeit. Und wir denken oft so in Schwarz-Weiß, in Sieg oder Niederlage, in Licht oder Dunkel oder so, ja? Gebet erhört oder Gebet nicht erhört. Aber Gott malt in Zwischentönen. Sein Reich wächst leise. Seine Kraft kommt unauffällig. Seine Gegenwart zeigt sich nicht im Riesenfeuerwerk, sondern in seiner stillen Treue, die dich einfach weitermachen lässt. Am Anfang habe ich gesagt, da ist dieses Bild von dem Adler. Und vielleicht bist du heute kein Adler, der fliegt. Vielleicht bist du heute kein Adler, der fliegt. Vielleicht bist du heute einfach ein Mensch, der einfach noch geht. Ein Schritt nach dem anderen. Und weißt du was? Das reicht. Denn das ist Glaube. Weitergehen, wenn das Licht nur reicht, für den nächsten Schritt. Ich möchte gerne noch beten mit uns zum Abschluss. Ja, Herr, du siehst unser Warten. Und du siehst auch unsere offenen Fragen. Du siehst unsere leeren Händen. Du siehst es da, wo die Hoffnung dünn geworden ist und wo der Glaube müde wird. Danke, dass du bleibst, auch dann, wenn wir es vielleicht gerade nicht spüren. Danke, dass du wirkst, auch dann, wenn wir nichts sehen. Danke, dass du Licht bist, auch wenn es noch Nacht ist. Schenk uns Kraft für den nächsten Schritt. Schenk uns Mut zum Hoffen und Augen, die das Licht erkennen, das du schon längst angezündet hast. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.